wenn man sich anschaut, wo die Zebra-Definition herkommt, das ist ja wieder so ein Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nur Einhörner, die aggressiv wachsen, und es gibt nur Zebras, die irgendwie auf der Wiese stehen und Blümchen essen. Ja, also da, die Wahrheit liegt ja immer irgendwo dazwischen. Ich habe das Privileg, auch an der Universität ab und an Vorlesungen geben zu dürfen im Gründerkontext. Also wir versuchen, ein bisschen beizubringen, nur weil ihr überall auf LinkedIn und auf anderen sozialen Medien die Geschichten von Unicorns seht, die überall über den Klee gelobt werden. Man sieht ja gar nicht die wahrscheinlich 90%, die dahinter im Stillen, heimlich still und leise eine ordentliche Firma aufbauen. Jedes Jahr wachsen, die es schon seit 10, 20, 30 Jahren gibt, die vielleicht die Mittelständler von morgen werden, aber die eben nicht die reißerischen Schlagzeilen dominieren. Andererseits muss man sich halt trotzdem fragen, wie weit kommt man damit? Also wenn du zum Beispiel weißt, okay, um den nächsten Schritt zu machen, um mal eine Kleinserie zu produzieren, brauche ich aber jetzt irgendwie 500.000, dann muss das Geld irgendwo herkommen, weil das Investment trägt sich nicht von alleine.
Würdest du sagen, dass Deutschland mittlerweile ein guter Standort ist für gesundes Wachstum?
Gute Frage.
Herzlich willkommen im Impulsgeber-Mittelstand-Podcast von Haufe X360. Mein Name ist Oliver Gewald und wir sprechen hier einmal im Monat darüber, was im Mittelstand von morgen wichtig sein wird. Mein heutiger Gast ist Dr. Philipp Nägelein. Philipp ist Gründer und Managing Partner der Zebra Embassy. Er berät dabei Startups, wie sie gesund und langfristig wachsen können. Was es mit dieser ganzen Zebra-Bewegung eigentlich auf sich hat, wie es um den aktuellen Unternehmergeist in Deutschland steht und welche Fördermittel ihr unbedingt kennen solltet, das erfahrt ihr heute im Impulsgeber Mittelstand-Podcast. Heute wollen wir darüber sprechen, wie Unternehmen gesund wachsen können. Und da spricht man ja immer von Zebras und Einhörnern. Das müssen wir für den Anfang mal einfach mal kurz erklären, bevor wir jetzt irgendwie weitersprechen. Und wir gehen jetzt dafür mal zusammen in den Zoo. Was steht denn auf der Tafel beim Gehege der Zebras und was steht auf der Tafel beim Gehege der Einhörner?
Also hast du schon mal ein Einhorngehege im Zoo gesehen?
Derzeit noch nicht, ich bin noch auf der Suche.
Ja, das ist auch ein bisschen der Grund, glaube ich, also wo das Ganze herkommt. Da muss man sich wirklich mal tiefer mit beschäftigen. Weißt du, woher der Name Einhörner in einem Startup- oder Firmenkontext kommt?
Ich bin tatsächlich über den Begriff beim Sport häufiger gestolpert früher. Also da ist ein Unicorn etwas, was es eigentlich so nicht geben sollte. Irgendwie eine krasse Kombination aus zum Beispiel Körpergröße und Athletik. Und im Business-Kontext bin ich da dementsprechend auch drüber gestolpert. Also One in a Million Unternehmen, was irgendwie extrem unnatürlich krass wächst und in extrem kurzer Zeit wächst. Und ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht die Finger verbrannt mit einer wahnsinnig unqualifizierten Aussage.
Nee, trifft es schon ganz gut. Also ein exponentielles Wachstum ist auf jeden Fall schon mal eines der wesentlichen Merkmale. Ich glaube, der Begriff kommt so aus der Venture Capital, also Risikokapitalszene. Und jeder Risikokapitalfonds sucht im Prinzip nach Einhörnern, also nach den ganz seltenen Outliern. Das sind also quasi die wenigen Firmen, die so schnell und exponentiell wachsen, dass sie die Möglichkeit haben, den ganzen Fonds auf einmal zu returnen. Ja, und das heißt, man gibt als Investor quasi, man geht die Wette ein, dass viele Investments in risikoreiche frühe Startups nichts werden, aber es die wenigen gibt, die es schaffen, das gesamte Investment zurückzuzahlen, mehrfach, das sind die Unicorns. Und das hat mal angefangen, ich glaube 2013, das wurde, als dieser Begriff auch aufkam und immer mehr in die Szene wurde, da gab es ungefähr 40 weltweit. Rat mal, wo sind wir aktuell?
Wir sind jetzt 12 Jahre später. Das ist jetzt auch wieder eine Frage, bei der ich mich nur blamieren kann, aber ich sag mal 280.
Ja, ich habe vorhin nachgeschaut, wenn man Google und Perplexity glauben darf, über 1200.
Ups.
Das liegt auch daran, dass währenddessen, wir hatten eine Nullzinsphase, die Bewertungen bei Startups sind explodiert.
Ja.
Der IPO-Markt, also Börsengänge in der Szene, waren auch nicht so viele. Das heißt, viele Firmen sind auch privat geblieben. Wir haben sogar Unicorns, die dann so lange privat geblieben sind, dass sie mittlerweile Dekacorns oder Centicorns geworden sind, also eine Bewertung von 10 oder 100 Milliarden erreicht haben. Was man vielleicht kennt, ist sowas wie SpaceX, OpenAI, die gehören alle dazu. Die sind nicht an der Börse, aber extrem groß im Privaten gewachsen. Und das gab es im Prinzip sehr viel. Und dann hat sich so ein bisschen eine Gegenbewegung auch formiert. Das sind die sogenannten Zebras, weil es haben sich viele ein bisschen Anstoß daran genommen, dass die Wettbewerbspraktiken, um halt sehr, sehr schnell exponentiell zu wachsen, teilweise auch zu aggressiv waren. Im deutschsprachigen Bereich würde man vielleicht die Samba-Brüder und das ganze Rocket-Internet-Universum damit ein bisschen assoziieren. Und dann kam eben dadurch diese Gegenbewegung, was sind denn eigentlich Zebras als Herdentiere? in Abgrenzung zu Unicorns, die im Prinzip selten sind, Einzelkämpfer, wenn man sie überhaupt findet, auf irgendeine Art und Weise mysteriös.
Okay. Was findest du so doof an Einhörnern?
Ich finde die nicht doof. Also ich soll auch nicht wertend sein. Ich finde es auch, pun intended, ist ein Schwarz-Weiß-Denken, wenn man quasi die einen gegen die anderen ausspielt. Ich finde es eher spannend, was die Extreme sind, darüber nachzudenken und dann so eine Brücke zu bauen und zu überlegen, wie kann man vielleicht beide Welten verbinden. Das ist im Übrigen auch eine Art und Weise, wie ich darüber nachdenken würde, was die Startup-Welt vom Mittelstand lernen kann und umgekehrt.
Wenn ich jetzt auf LinkedIn gehe, habe ich allerdings das Gefühl, dass alle Einhörner sein wollen, also dass durchaus irgendwie dieses Schwarz-Weiß-Denken da ist. Woher kommt dieser abnormale Drang danach, ich muss ein Unicorn werden, mein Business muss durch die Decke schießen?
Das hängt vielleicht auch mit LinkedIn zusammen, ja, dass da die Selbstdarstellung so ist und so sein muss. Ich habe das Privileg, auch an der Universität ab und an Vorlesungen geben zu dürfen im Gründerkontext. Und tatsächlich merke ich eigentlich gerade einen Trend so ein bisschen in die Gegenrichtung. Also wir versuchen ein bisschen beizubringen, nur weil ihr überall auf LinkedIn und auf anderen sozialen Medien die Geschichten von Unicorns seht, die überall über den Klee gelobt werden. Man sieht ja gar nicht die wahrscheinlich 90%, die dahinter im Stillen heimlich still und leise in eine ordentliche Firma aufbauen. Jedes Jahr wachsen, die es schon seit 10, 20, 30 Jahren gibt, die vielleicht die Mittelständler von morgen werden, aber die eben nicht die reißerischen Schlagzeilen dominieren. Und ich würde behaupten, für einen Großteil auch unserer Kunden tatsächlich, das sagen die teilweise auch offen, also quasi hinter verschlossenen Türen, hat man sich anfangs einfach, weil man es so im universitären Umfeld gewohnt war, für Venture Capital, also für Risikokapital entschieden und mit fremdem Kapital, mit fremdem Geld schnell zu wachsen. Für viele wäre aber vom Geschäftsmodell her die Finanzierung über Bootstrapping, also aus den Eigenmitteln wachsen oder vielleicht über Bankdarlehen oder auch Fördermittel, der bessere Weg gewesen. Ja, man gibt dafür die Upside weg, also man wächst nicht so schnell, aber kann halt dafür nachhaltig was aufbauen. Die Firma gehört einem dann auch noch, man ist im Fahrersitz und kann die Entscheidungen strategisch gesehen auch viel stärker mit beeinflussen, sich mehr Zeit nehmen, die Firma nachhaltig aufzubauen, ohne immer den Druck von außen zu haben, ganz schnell ganz groß zu werden.
Du bist ja auch viel gereist, also warst unter anderem auch länger in den USA. Ist es was, dieses Mindset, so groß zu werden und auf LinkedIn diese Selbstdarstellung zu betreiben und ich möchte Unicorn werden, ist das weltweit so oder ist das speziell im deutschen Markt gerade ein Thema?
Also ich würde mal sagen, der deutsche Markt ist noch der bescheidenste in der Hinsicht. Also Amerikaner, gerade auch so im ganzen angelsächsischen Raum, würde ich sagen, ist das eigentlich extrem, ja, wo auch das Thema Personal Branding eine riesengroße Rolle spielt, finde ich persönlich ganz schlimm. Also man merkt, man muss das ja tun und seine eigene Person nach vorne stellen. Wenn man mal anguckt, wer immer auch in den Forbes-Listen waren, auf dem Forbes-Cover, da kommen dann so Namen in den Kopf wie die Gründer von Theranos oder FTX oder WeWork, alle drei sind am Schluss krachend pleite gegangen oder sind sogar teilweise im Gefängnis gelandet. Das waren die Personen, die am krassesten gehypt wurden, die eine Personenmarke hatten, die quasi extrem gehebelt war dadurch auch und so wird die Fallhöhe auch extrem groß. Und das sind halt so die falschen Vorbilder. Und um auf den Anfangspunkt zurückzukommen, ich versuche so ein bisschen, wenn wir mit jungen Gründern und Leuten, die aus der Universität rauskommen, sprechen, zu vermitteln, den Weg gibt's, der kann auch der richtige sein. Ja, wenn ich eine Raketenfirma bauen will, komme ich mit Bootstrapping nicht weit, außer ich bin schon Milliardär. Sondern es gibt verschiedene Wege, seine Firma zu finanzieren, aufzubauen. Man muss eben daher kommen, was will ich eigentlich erreichen und dann vielleicht rückwärts induzieren, was ist der beste Weg dahin.
Du hast jetzt gerade schon ein bisschen Einblick gegeben, wofür du stehst. Und du hast ja selbst gegründet und hast ja auch einen durchaus ambitionierten akademischen Werdegang hinter dir. Gab es da nicht mal den Drang in dir, so ein Unicorn zu gründen, wäre schon geil?
Absolut. Meine erste Gründung, XOLive heißt die Firma, ist ein Pharmatech-Unternehmen. Das ist Venture Capital finanziert. Trotzdem hatten wir, als wir gestartet haben, ganz stark den Wunsch und den Drang, so ein bisschen ja, mit einem Weltverbesserungsansatz daran zu gehen. Also quasi patientenbasiert Daten zu sammeln, um damit Medikamente sicherer zu machen. Das ist auch nach wie vor die Mission und Vision der Firma. Dennoch hat man dafür eben erstmal sehr viel Kapital gebraucht, weil bis man Pharmaunternehmen als Kunden gewinnt, kannst du dir vorstellen, da vergeht mal sehr, sehr viel Zeit. Und dann muss man natürlich diesen Pitch mitbringen und selbst glauben, ja, weil Investoren investieren nur, wenn sie das Gefühl haben, okay, diese eine Firma könnte unseren Fonds zurückzahlen und könnte ein Unicorn werden. Ob es dann wird oder wie weit das geht, das ist eben dann die Wette, die man gemeinsam aber eingeht, sehenden Auges.
Wie definierst du für dich Erfolg, wenn es um Unternehmertum geht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde davon Abstand nehmen, das zu fixieren, tatsächlich. Ich kann nur sagen, auf Zebra zum Beispiel bezogen, fühlt sich das im Moment zum Beispiel richtig an. Ja, das heißt, wir hatten mit unseren 15 Mitarbeitern, die wir mittlerweile sind, ein wunderschönes Offsite, einen schönen See in Brandenburg. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, wir sind gerade wirtschaftlich erfolgreich, es läuft richtig gut, wir wachsen stark, das ganze Team, jede einzelne Person fühlen sich extrem wohl und sind eine verschworene Gemeinschaft und man feiert da noch bis tief in die Nacht, dann gehst du einen Schritt zurück und gehst abends ins Bett und denkst dir, ich bin richtig stolz darauf, was wir da gerade geschafft haben. Und so ist für mich eigentlich der Erfolg eher so was, was man permanent ist, dass man sich jeden Tag erarbeitet, aber nicht so, wenn ich das Umsatzziel erreiche oder den Exit mache, dann bin ich erfolgreich.
Mhm. Glaubst du, dass sich das von anderen Menschen unterscheidet, wie du Erfolg siehst?
Das weiß ich nicht. Ich glaube auch, die Definition von Erfolg, um die Menschen drüber reden, ist meistens eine Diskussion, die nicht ehrlich geführt wird. Mhm. Also ich glaube, jeder würde nach außen hin was anderes sagen, was man auch glaubt, was andere hören wollen.
Ja.
Und wenn man dann wirklich mal persönlich spricht, ist immer die Frage auch, was hat man dafür geopfert? Also Wenn ich andere Gründer auch aus dem Netzwerk sehe, die vielleicht sogar eine Firma aufgebaut haben, die ein Einhorn geworden sind, ja, dann denke ich mir oftmals, okay, ich sehe aber auch, wie viel die arbeiten, was die privat auch aufgeben, was die da reingeben. Dazu wäre ich selber, die Disziplin hätte ich gar nicht. Mhm. Und deswegen sei es denen absolut gegönnt. Ich merke aber auch selber, wenn ich mein Privatleben, meine Gesundheit, mein Schlaf und die Zeit, die ich in die Firma reingebe, alles versuche auszubalancieren, wie viel kann ich geben, wie viel will ich geben. Wenn ich das alles mal zusammenzähle, dann ist für mich Erfolg eben, glaube ich, da mit mir im Reinen zu sein, ja, und einen Pfad zu haben, mit dem ich mich wohlfühle.
Deine Eltern haben ja selbst eine Gründergeschichte. Hat dich das, als du klein warst, eher genervt oder fasziniert, dass deine Eltern Unternehmer waren?
Das ist eine sehr interessante Frage, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich mache das jetzt quasi mal als Live-Experiment. Also man kennt es ja dann gar nicht anders, ne? Also du musst dir das so vorstellen, du sitzt eigentlich immer am Küchentisch und es wird halt, die Eltern sprechen darüber, am Mittagessen, am Abendessen, auch beim Frühstück teilweise, auch wenn der Papa mal später aufsteht, was gerade die Themen sind, die anfallen. Ja, wenn irgendwas mit dem Personal nicht stimmt oder wie das Sales funktioniert gerade oder irgendein anderes Problem. Ich habe auch immer in den Ferien verschiedene Jobs in der Firma gemacht. Der Opa ist ja eine dritte Generation Familienunternehmen dann schon gewesen. Opa hat auch immer gesagt, man muss jeden Job einmal selber gemacht haben, von Putzen über Akten kopieren bis jede Maschine mal bedienen, dass man halt zu schätzen weiß, was die Mitarbeiter im Betrieb alles tun. Und ja, insofern bin ich damit quasi aufgewachsen. Das hat mich, glaube ich, eher dahingehend geprägt, als dass, wenn ich während des Studiums Praktika gemacht habe, ich sofort gemerkt habe, als Angestellter funktioniere ich überhaupt nicht. Also ich habe ein extremes Problem damit, mich Autoritäten unterzuordnen, ja, oder mich in Abläufe zu halten, die ich selber irgendwie blöd finde. Deswegen bin ich einfach als Angestellter extrem schlecht geeignet. Ich würde jedem davon abraten, mich anzustellen.
wenn dein Opa sowas gesagt hat, jetzt hast du gerade schon ein bisschen davon berichtet, wie dich das geprägt hat. Was hat das mit deiner Sicht auf Unternehmertum gemacht, wenn der Opa sowas vorgelebt hat, wie du musst jeden Job einmal gemacht haben, damit du verstehst, wie es ist?
Also ich glaube, das wesentliche Thema ist die Wertschätzung für jeden einzelnen Mitarbeiter. Ich finde nichts schlimmer, als wenn Unternehmer oder, sag ich mal, Personen in irgendeiner höheren Hierarchieebene, das sieht man auch, wenn man essen geht, wie Leute mit den Kellnern oder dem Personal umgehen, wenn man dann so darauf herabschaut oder so arrogant behandelt. Mhm. Und das sehe ich leider sehr häufig im Arbeitsalltag. Und ich finde, je größer die Distanz ist, also sehen wir mal CEO zu jemandem, der irgendwie einen ganz einfachen Minijob zu undankbaren Uhrzeiten verbringt, da ist eigentlich umso wichtiger, dass eine maximale Wertschätzung da ist. Und ich glaube, das kann man auf alle Ebenen mittransportieren und extrem viel daraus lernen. Ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen verloren gegangen in der heutigen Zeit.
Was glaubst du, woran das liegt? Ist es wieder diese LinkedIn-Lunatic-Haltung oder ist es einfach eine gesellschaftliche Entwicklung?
Gute Frage. Also man hat ja schon das Gefühl, dass unsere Welt egoistischer geworden ist. Also wenn ich jetzt anschaue, wie auch die Lebensentwürfe sind, würde ich mich selbst gar nicht rausnehmen. Ja? Also das heißt, die Generation unserer Eltern ist wahrscheinlich noch im Ort geblieben, hat vielleicht gar nicht studiert, sondern eine Ausbildung gemacht, hat früh geheiratet und hat eine Familie um sich herum. Während andere Menschen, mich inklusive, lange studieren, als Ding in einer Großstadt wohnen, schöne Reisen machen und das Familienleben und das Sozialleben darunter ein bisschen leidet, weil man sich primär erstmal selbst optimiert. Und dieser Trend ist ja immer noch vorhanden und verstärkt sich sogar noch. Und ich glaube, da kann es schon sein, das könnte ein erklärender Faktor sein, warum die sozialen Antennen und das Mitgefühl mit anderen Menschen vielleicht ein bisschen darunter gelitten hat.
Jetzt hast du gerade schon die Generation deiner Eltern erwähnt und was der Unterschied ist zur heutigen Generation. Gibt es denn irgendwas, von dem du behauptest, das hat die Generation meiner Eltern auf jeden Fall besser gemacht als heutige Gründergeneration?
Also, ich kann es nicht so pauschal sagen. Ich versuche nur, die wenigen Datenpunkte, die ich habe, so ein bisschen zu verknüpfen und darzustellen. Für mich bedeutet Unternehmertum so, ein Handschlag, ja, so quasi der ehrbare Kaufmann. Mhm. Das heißt, wenn ich dir mein Wort gebe, kannst du dich 100% darauf verlassen, weil da mein Ruf dran hängt.
Ja.
Und da denke ich eben auch ein bisschen langfristig. Also ich habe nicht, das ist vielleicht eher so wie der Gefühl, das amerikanische Geschäftsgebaren, wenn es dem Geschäft gut tut, haue ich dich komplett übers Ohr, obwohl du mein bester Freund bist. Und danach, wenn Business zu Ende ist, ist privat wieder anders, zählt nicht. Und ich glaube, die deutsche traditionelle mittelständische Kultur ist eben genau das Gegenteil. Dass man vielleicht auch mal kurzfristig nicht den maximalen Profit anstrebt, sondern eher so guckt, dass man eine Beziehung langfristig pflegt. Das heißt zu Kunden, zu Mitarbeitern, zu Lieferanten aus dem Netzwerk.
Was machen heutige Gründer besser als vielleicht deine Eltern?
Ich würde schon sagen, die Risikoaffinität finde ich auf jeden Fall deutlich höher. Das ist auch wichtig so, ja, weil wir haben jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Toolbox an technologischen Möglichkeiten. Wenn ich überlege, was man mit KI, mit Biotech, mit Robotern etc. alles machen kann, dann und sehe auch, was damit gemacht wird weltweit, habe ich das Gefühl, eigentlich ist alles möglich. Die Frage ist, auf welcher Zeitschiene? Aber jedes Problem würde es sich wahrscheinlich mit genügend Zeit und Ressourcen irgendwie lösen lassen. Und jetzt ist die Frage, wer dann so verrückt ist, das einfach mal auszuprobieren und zu machen. Elon Musk ist ja das beste Beispiel. Alles, was er anfasst, ist verrückt. Und dann 10, 20 Jahre später sagen alle, hätte man ja auch mal früher drauf kommen können, ein Elektroauto anzubieten als Beispiel.
Ja.
Und das ist im Prinzip so ein bisschen, sind die Extreme. Und das ist auch ein bisschen der Zebra-Embassy-Ansatz, wo unser Name herkommt. Das zu verbinden, das bedeutet so ein nachhaltiges, langfristiges Denken über Unternehmen und was man aufbauen möchte, verbunden aber mit so einem etwas moderneren, risikofreundlicheren Ansatz, Probleme schnell auch zu lösen und anzugehen.
In die Richtung wollte ich jetzt sowieso ein bisschen gehen, weil wenn man kennt es ja, man möchte alles ein bisschen anders machen, als vielleicht die Eltern gemacht haben oder die Generation vor einem. Und gerade wenn eben die Eltern eine eigene Unternehmensgeschichte mitbringen, möchte man dann nicht mal total disruptiv reingehen und sagen, Mama, Papa, hört her, schau mal, das macht man heute anders und ich gehe da auf eine ganz neue Art und Weise dran?
War bei mir nicht so. Was ich trotzdem anders gemacht habe, war die Art der Finanzierung. Also als ich meinen Eltern erzählt habe, so wir gründen jetzt ein Startup, wir haben im Prinzip nur ein Pitch-Deck, aber die Firma ist jetzt x Millionen wert und deswegen haben wir so und so viel aufgenommen, wir haben aber keine Umsätze, ja. Dann würden die mir erstmal den Vogel zeigen. Ja? Zu Recht.
Ja.
Andererseits ist aber das halt eben der Weg, wie man gewisse Ideen halt nur finanzieren und starten kann. Ich kann nicht in Deutschland zumindest und wahrscheinlich auch in keinem anderen Land zur Bank gehen, zur Sparkasse und sagen, hallo, ich habe hier eine Idee, ich hätte gerne mal 2 Millionen Euro, ob sie das Geld wiedersehen, keine Ahnung. Mhm. Also man muss da im Prinzip ja auch anders rangehen.
Ja.
Dennoch glaube ich, deswegen meinte ich das, je älter ich werde und je mehr unternehmerische Erfahrung ich auch sammle, desto mehr merke ich, dass vielleicht viele Entscheidungen, ja, und Arbeitsweisen meiner Eltern und auch generell der Generation mittelständische Unternehmer, die, auf die man so ein bisschen, ja, ungeduldig als junger Gründer noch geguckt hat, je mehr, ich kann die immer mehr verstehen und nachvollziehen und erkenne auch den Wert darin.
Welche Werte sind dir denn generell wichtig, wenn es jetzt rein um Unternehmertum geht?
Also eine gewisse Authentizität und Ehrlichkeit. Also dass man, ich würde nicht, also ich würde versuchen zu vermeiden, verschiedene Personas zu sein. Das heißt, vor der Türe das eine zu sagen, hinter der Türe das andere. Das bedeutet, ich möchte, dass ich meine Mitarbeiter, meine Kunden, mein ganzes Netzwerk auf mich verlassen kann und das Gefühl hat, wenn ein Problem ist, würde ich sagen. Aber wenn ich jemandem eine Zusage gebe, ein Versprechen mache, dann halte ich das auch.
Wenn ich jetzt zu dir komme und deine Expertise, dich einfach aufgrund deiner Expertise was fragen möchte, und zwar, also ich stehe jetzt an diesem Scheideweg als Unternehmer, ich habe einfach eine coole Idee. Also es ist keine, wie du schon gesagt hast, Raumfahrt und was unglaublich viel Budget braucht, sondern ich habe einfach so eine kleine, schicke Geschäftsidee, in der ich wahnsinnig viel Potenzial sehe. Und jetzt muss ich mich ja entscheiden, gehe ich diesen aggressiven Wachstumspfad oder den vielleicht etwas langsameren, sicheren, nachhaltigeren. Was sagt mir Philipp, wenn ich ihm das Ganze pitche und sage, ich bin total unentschlossen, wo ich hin möchte?
Okay, also da würde ich tatsächlich sehr strukturiert rangehen. Die allererste Frage ist natürlich, was willst du machen? Weißt du das jetzt gerade zufällig?
Lass uns mal ein isotonisches Sportgetränk zum Beispiel nehmen, wenn ich jetzt gerade das Wasser vor uns sehe.
Perfekt. Dann brauchen wir wahrscheinlich ein paar 10.000 Euro, um das mal irgendwie zusammenzumischen und uns mal ein paar Monate über Wasser zu halten. Ne?
Ja.
Okay, dann würde ich ja schon mal sagen, also Venture Capital, Finger weg, das müssen wir irgendwie am Anfang anders machen. Dann gibt es zum Beispiel Möglichkeiten wie Crowdfunding etc. pp., wo man vielleicht ein paar, also erstmal über ein paar Freunde, vielleicht auch über so ein bisschen Netzwerk, ein bisschen Geld einsammeln kann von Personen, die das unterstützen, die man dann über so eine Crowdfunding-Kampagne auch direkt als Marketing ein bisschen hebeln kann und damit weiterkommen. Und dann, wenn das tatsächlich mal erfolgreich ist, dann kann man überlegen, ob man dann später, wenn das im Kleinen funktioniert, dann nochmal Kapital aufnimmt. Das kann dann schon Darlehen sein, wenn es eine Bank finanzieren möchte. Oder dann doch mit dem Risikokapitalgeber, wenn man halt sagt, wie zum Beispiel Y-Food kommt zum Beispiel als Idee, ja, wenn man sagt, okay, wir können hier, haben wir den Nerv getroffen, gerade wollen alle diesen tollen isotonischen Sportdrink.
Ja.
Das kann man in ganz Europa ausrollen und das kann riesengroß werden und verkaufen das irgendwie für 100 Millionen an Pepsi in 3 Jahren.
Mhm.
Kann der Case sein, aber ich glaube, da muss man mal gucken, erstens, wie viel Geld brauchen wir am Anfang erstmal? Zweitens, was möchtest du und was möchte vielleicht auch das Team um dich herum? Und das ist auch eine ganz entscheidende Frage. Möchtest du, aus welchem Grund würdest du ein Unternehmen starten?
Ja.
Machst du es, um dich selbst zu verwirklichen? Oder weil du diese Idee leben sehen möchtest? Oder reizt es dich, eine Firma, ein Unicorn aufzubauen?
Ja.
Und das ist auch eine, merken wir sehr häufig, eine Frage, die sich Gründerteams meistens nie ganz ehrlich zusammen besprochen haben. Also, weil man sieht schon, dass viele Firmen daran scheitern, dass die Gründerteams früher oder später auseinanderfallen, weil man dann merkt, der eine hatte mehr die, vielleicht auch die hatte die Idee, ja, und hat einen ganz anderen intrinsischen Antrieb als ein anderer, der einfach da irgendwie Geld verdienen möchte oder eher ein bisschen ruhiger angehen möchte und sicher haben möchte, weil er sich vielleicht so ein bisschen Familie, Haus finanzieren möchte. So, und da spielen ganz viele verschiedene Faktoren mit rein. Und das würde ich in dem Fall empfehlen, ganz genau anzuschauen.
Okay, diese Selbstverwirklichung ist ja auch ein Teil. Also wenn ich mich selbst verwirklichen möchte, unternehmerisch, und dieses Produkt liebe, dann gibt es dann eigentlich nicht nur, dann gibt es ja eigentlich nur eine Antwort, oder wie ich an diese Sache rangehe.
Also ich kenne sie nicht, was wäre sie dann für dich?
Langfristig gesund wachsen.
Das klingt romantisch.
Also risikofrei vor allem.
Risikofrei kann ich dir gleich sagen, da würde ich nicht raten, ein Unternehmen zu gründen.
Exakt.
Ja, ja. Nee, langfristig gesund wachsen, ja, das stimmt. Andererseits muss man sich halt trotzdem fragen, wie weit kommt man damit? Also wenn du zum Beispiel weißt, okay, um den nächsten Schritt zu machen, um mal eine Kleinserie zu produzieren, brauche ich aber jetzt irgendwie 500.000. da muss das Geld irgendwo herkommen, weil das Investment trägt sich nicht von alleine erstmal. Oder wenn du merkst, das ist jetzt ein bisschen die Rocket-Internet-Geschichte. Ja. Ich habe hier einen Wettbewerber, der einfach aggressiv so preist, dass, also unter Markt teilweise, was ja. auch ja die Chinesen in den ganzen Industrien tun. Und ich kann da nicht mithalten, wenn ich nicht mich finanziell in irgendeiner Form bewaffne, in Anführungszeichen. Und das Spiel mitspiele, dann habe ich einfach keine Möglichkeit, in diesen Markt reinzukommen. Also wenn du Glück hast, geht das. Es geht auch meistens, wird es einen Weg geben, vermute ich mal. Aber ja, es hängt extrem stark von der Nische ab und wer da noch die Wettbewerber sind.
Mal ganz provokativ gefragt, wenn ich mir diese entscheide oder diese Frage stelle, wie möchte ich wachsen? Ist es nicht auch ein Stück weit eine Ambitionssache?
Absolut. Das war exakt mein Punkt. Die Ambitionen, auch gerade in Gründerteams, liegen oftmals nicht so 100% übereinander. Das gibt so ein Spannungsfeld. Also ich würde sagen, diese zwei Faktoren sind die wesentlichen. Ich würde sagen, drei Faktoren. Nummer eins, Kapitalbedarf. Nummer zwei, die persönlichen Ambitionen okay. der Gründer. Ja. Und Nummer drei, das Marktumfeld, was möglich ist und was man machen muss. Ja.
Du beschäftigst dich ja vor allem mit der Zebra Embassy, mit nachhaltigem und Unternehmensaufbau, unter anderem mit der Nutzung von Fördermitteln. Mhm. Was wäre so ein Vorurteil, das du gerne ausräumen würdest, das am Markt herrscht, wenn es um die Zebra-Bewegung geht?
Wenn man sich anschaut, wo die Zebra-Definition herkommt, das ist ja wieder so ein Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nur Einhörner, die aggressiv wachsen und es gibt nur Zebras, die irgendwie auf der Wiese stehen und Blümchen essen. Ja, also die Wahrheit liegt ja immer irgendwo dazwischen. Ja. Und es geht nicht darum, sag ich mal, so ein soziales Unternehmen aufzubauen als NGO, also, sondern es hat auf jeden Fall die wirtschaftliche Nachhaltigkeit muss im Vordergrund stehen. Das ist ein ganz interessantes Konzept, das ich nochmal jetzt hier ein bisschen nach vorne bringen möchte. Gerade wenn man aus einer Motivation, keine Ahnung, irgendwie für sich gesehen die Welt zu verbessern kommt und man nicht auf Spenden angewiesen sein will, muss man es schaffen, das Ganze in ein wirtschaftlich nachhaltiges Geschäftsmodell zu überführen. Und eine Zebra-Bewegung heißt eben primär diese wirtschaftliche Nachhaltigkeit, würde ich mal ganz nach vorne ziehen, vor die Klammer. Und nebenbei, so als Nebenbedingung dabei, sowohl sozial als auch ökologisch so wenig wie möglich kaputt zu machen. Ja? Aber diese drei Aspekte müssen zusammen gedacht werden. Und da geht es jetzt also nicht darum, nur Händchen zu halten und im Kreis zu tanzen.
Lass uns nochmal diesen isotonischen Sportdrink, den wir gerade eben erfunden haben, nochmal für ein Beispiel ranziehen. Ja. Und zwar möchte ich jetzt wirtschaftlich stabil sein, wie du es gerade gesagt hast, wirtschaftliche Nachhaltigkeit erreichen mit meiner Idee und komme deswegen zu euch in die Beratung. Mhm. Holt Philipp und holen Philipps Kollegen dann den Masterplan aus der Schublade und sagen, also das ist der Zebra Embassy Plan, den können wir auf alle Unternehmen drauflegen und mit dem klappt das alles? Oder wie individuell ist so eine Wachstumsgeschichte?
Ich würde sagen, da treffen wir uns ungefähr auf der Mitte. Also auf jeden Fall kommt das immer, sag ich mal, aus der persönlichen oder Geschichte des Startups selbst, also der Kunden selbst. Das bedeutet, wir schauen uns erstmal, wir kommen aus der Ecke Finanzierungsmix und würden uns eben anschauen, wie seid ihr schon finanziert, wo wollt ihr hin? Und wir denken über Finanzierung grundsätzlich in so einem Baukasten nach. Also der eigene Cashflow ist ein Puzzlestück. Venture Capital oder ein Bankdarlehen können ein Puzzlestück sein und eben auch Fördermittel, weil die dabei helfen, ohne dass man, sag ich mal, Anteile an Unternehmen abgeben muss, in gewissen Branchen auch, sag ich mal, staatlich unterstützt zu werden, um die Firma aufzubauen. Weil es ja erwünscht ist, dass wir hier Arbeitsplätze schaffen, Unternehmen aufbauen, die langfristig auch Steuern zahlen. Da haben wir alle was davon. Und deswegen, ja, wir versuchen auf eure individuelle Situation extrem stark einzugehen. Gleichzeitig aber haben wir mittlerweile über 400 Kunden und können natürlich auf so ein bisschen so eine Art Playbook zurückgreifen. Denn wir sehen dieses Muster, was bei euch vorliegt, das haben wir schon ein paar Mal gesehen und wir wissen, was klappt und was nicht klappt. Dann kann man das so ein bisschen zusammenbringen und wir müssen nicht ganz bei Null anfangen, sondern haben meistens schon so ein Gerüst, also Leitplanken, innerhalb deren wir uns bewegen können.
Brauche ich denn zwingend Fördermittel, um nachhaltig zu wachsen? Also es ist ja eine Art oder eine Möglichkeit, aber geht es auch ohne?
Absolut. Also es gibt ja genügend Beispiele, wo das auch ohne geklappt hat. Nichtsdestotrotz empfehlen wir eben immer, auf diesen Finanzierungsmix zu gehen, sich das zumindest mal anzugucken. Die Fördermittel sind ja auch nicht für jeden frei verfügbar. Ja? Wenn man sich mal überlegt, warum gibt es das Ganze überhaupt? Hat der Staat ja irgendwie, warum sollte der Staat Steuergelder in deine Firma investieren? So denke ich über Fördermittel nach. Das ist ein Investment des Staates in gewisse Firmen. Man macht das zum Beispiel in der Gründungsfinanzierung, um jemandem zu sagen, hey, wir wissen, du gehst gerade ein extrem großes privates Risiko ein. Damit es dir nicht ganz so schwer fällt, supporten wir dich auf den ersten Metern. Und dann, das ist auch ein bisschen der Fokus von Cyber Embassy, das ist bei Tech- und F&E-Förderungen, bedeutet, ich möchte einen Anreiz geben als Staat, als Unternehmen Dinge auszuprobieren, neue Produkte zu entwickeln, ohne zu wissen, ob es vielleicht sogar komplett scheitern kann. Aber wenn es keiner ausprobiert, werden wir in diesem Land keine Innovation haben. Deswegen ist es ja gut. So. Und wenn man sich jetzt nur auf eine Finanzierungsform verlässt und die anderen außer Acht lässt und die einmal wegfällt, dann kann es eben sehr schnell sein, dass die Firma daran am Schluss scheitern kann. Das haben wir jetzt sehr stark gesehen tatsächlich. Als wir angefangen haben, 2021, da gab es noch alles, ne, Aktienmärkte, Kryptomärkte, da war ja alles irgendwie auf All-Time-High und alle waren komplett verrückt.
Ja.
Da haben wir teilweise, sind wir zu Startups hin und haben gesagt, hey, ihr könntet hier Millionen an Förderungen haben, wollt ihr? Dann hieß es, nein, danke, wir brauchen kein Geld. So, zwei, drei Jahre später kamen einige wieder bei uns an und haben gesagt, ach, jetzt vielleicht wäre es doch nochmal relevant, weil man gemerkt hat, dann ist diese Finanzierungsquelle Venture Capital plötzlich versiegt. Es sind noch einige Firmen ja wirklich insolvent gegangen über die letzten Jahre. Und dann merkt man, ach, okay, so schnell kann es gehen, ja, von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Und tatsächlich können wir stolz sagen, dass einige unserer Kunden es geschafft haben, als Startup nicht pleite zu gehen, weil sie in der Zeit eben eine größere Summe Fördermittel bekommen haben, die sie über ein, zwei Jahre getragen haben und dann so lange überbrücken konnten, bis sie die nächste Anschlussfinanzierung bekommen haben. Und deswegen ist das so ein bisschen die Empfehlung, das zu mixen, dass man auch in schweren Zeiten immer so ein Grundrauschen hat, dass man die Firma ordentlich finanziert hat.
Wie schwer ist es denn, als Unternehmerin, Unternehmer zu so einem wirklich gesunden und stabilen Finanzierungsmix zu kommen?
Ich würde sagen, sehr schwer. Weil das ist eine laufende Aufgabe. Ja. Das heißt, du kannst heute sagen, jawohl, das ist super aufgestellt. Und sobald du aber in einem Wachstumsumfeld bist, und das sind, wir haben ja als Startups und Scale-Ups als Kunden, also Firmen, die sehr, sehr stark wachsen, ist das quasi so eine Herausforderung, die sich jeden Tag dynamisch verändert. Heute bist du noch super finanziert und hast du plötzlich morgen, fällt dir ein riesiger Kunde weg. Oder man beschließt noch irgendwo ein Büro in einem anderen Land aufzumachen und plötzlich ist der Finanzierungsbedarf wieder ein ganz, ganz anderer. Das heißt, es ist extrem schwer, das dauerhaft zu machen. Und gerade in so einer Startup-Welt ist die Regel, dass man alle 18 Monate eine neue Finanzierungsrunde macht und immer wieder sagt, okay, wir müssen diese Metriken, diese Umsatzschwelle, diese Ziele erreichen, dass wir die nächste Runde Venture Capital Investoren an Bord bringen können. Wenn wir das nicht schaffen, ja, was ist dann? Ja. Das heißt, das Risiko oder der Hebel und die Fallhöhe steigen mit der Zeit auch immer mehr.
Was hilft einem Unternehmen denn, da hinzukommen? Also klar, externe Beratung ist natürlich ein Punkt, aber was sind dann auch interne Prozesse, interne Strukturen, die so einen gesunden Finanzierungsmix zumindest ein bisschen einfacher machen?
Grundsätzlich aber einen Interessenskonflikt, würde ich immer sagen, langsamer heiern. Die Dynamik, die wir oft sehen, ist, es gibt eine Finanzierungsrunde, Startup bekommt, sag mal, 20 Millionen Series A Finanzierung. Dann ist damit verbunden, auch von Investorenseite, die Erwartung, okay, ihr müsst jetzt von 30 Mitarbeitern auf 100 wachsen. Und zwar bitte in einem Jahr, weil ihr müsst ja folgende Umsatzziele erreichen. Was dann passiert, ist, dass sehr, sehr aggressiv geheiert wird. Je schneller das passiert, das hat wahrscheinlich jeder, der in einem Unternehmen arbeitet oder eins führt, am eigenen Leib schon oft gespürt, dann kann man die Prozesse nicht so schnell nachziehen. Die Prozesse nicht und die Kultur erst recht nicht. Und das führt dann zu sehr, sehr vielen Problemen. Und gleichzeitig eben würde ich immer appellieren, das langsamer angehen zu lassen, schrittweise aufzubauen, anstatt erstmal zu overhiren und dann die Hälfte wieder rauszuwerfen. Das wird leider, sehen wir auch, sehr, sehr viel. Ist es eher die Regel als die Ausnahme. Mhm. Das ist halt nicht nachhaltig. Das macht auch was mit der Kultur, mit der Identifikation von Mitarbeitern mit dem Unternehmen. und man zahlt am Schluss wahrscheinlich drauf. Ist aber halt dieser sehr dynamischen Venture Capital Finanzierungslogik geschuldet, finde ich, das ist so ein Konstruktionsfehler, der gefühlt immer mehr Leuten in der Branche bewusst ist, wo aber noch keiner so wirklich eine Lösung gefunden hat.
Habt ihr die Lösung?
Nein. Absolut nicht. Also ich kann eben nur, sag ich mal, appellieren auf diese Thematik aufmerksam machen. Wie gesagt, diese Dynamik ist ja da. Ja. Und die hat auch einen Grund. Ja. Und man muss eben dann auch so schnell wachsen, wenn man sich auf diesen Venture Capital Weg begibt. Ich kann immer nur appellieren, es trotzdem versuchen, etwas langsamer angehen zu lassen und die Kultur möglichst schnell nachzuziehen und die Prozesse. Wohl wissend, dass, ja, das eine Herausforderung ist, die nur sehr, sehr schwer jeden Tag zu bewältigen ist.
Lass uns nochmal über Fördermittel sprechen. Mhm. Das ist ja gerade für den Mittelstand in Deutschland auch sehr relevant. Jetzt hast du vorhin aber auch, meine ich mich zu erinnern, gesagt, dass Fördermittel nicht zwingend für alle etwas sind. Für wen sind denn Fördermittel was, grob gesagt?
Also jetzt bin die Frage, über welche Fördermittel sprechen wir. Das ist immer, ich sage, es gibt Gründungsförderungen, es gibt Infrastrukturförderungen, zum Beispiel, dass man in irgendeiner entlegenen Region eine Betriebsstätte eröffnet. Und es gibt Forschungs- und Entwicklungsförderungen, dass man eben das Risiko eingeht, sich in innovativen Tätigkeiten zu engagieren.
Dann lass uns gerade mal über den letzten Punkt sprechen.
Genau. Und gerade da muss man eben gucken und will ich mal sehr, sehr genau in die Tiefe anschauen, ob das die Kriterien erfüllt. Und je nach Fördermittel, das man verfolgt, ob der Aufwand und der Nutzen davon in einem sinngemäßen Verhältnis steht. Weil der Strauß an Fördermitteln, die es da draußen gibt, sind sehr, sehr breit. Allein in Deutschland gibt es über 2000 verschiedene Förderungen. Und damit einhergehend sind die Auflagen auch relativ hoch. Es gibt mittlerweile so ein paar neue Förderinstrumente, die bewusst etwas bürokratieärmer gestaltet wurden. Trotzdem sind viele sehr, sehr umständlich. Und wenn man jetzt überlegt, okay, es gibt eine Förderung, das bedeutet, ich muss das Projekt und den Antrag für das Projekt einreichen, bevor ich das Projekt starte. Das heißt, ich muss überlegen, was ich die nächsten 2 Jahre machen möchte, was für viele Softwareunternehmen, die sind froh, wenn sie das nächste Quartal planen können, also einfach nicht machbar ist. Ja. Ich muss die Fördermittel zurückzahlen, wenn ich von dem Plan abweiche oder das abbreche, auch nicht gut. Und wenn ich mir dann noch irgendwie ein Konsortium mit einer Universität und einem Konzern und noch 2 anderen Firmen zusammenbaue dafür, wo alle aufeinander im Kreis gucken, was der Nächste macht und man sehr viel Zeit in Meetings verbringt, kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt ein schnell wachsendes Unternehmen bin und es eilig habe, die Rakete in den Himmel zu schießen, kann das einen wahnsinnig machen. Ja. Ja, und deswegen ist es vielleicht nicht für jeden geeignet.
Kann ich, hast du jetzt gerade schon gesagt, das ist sehr bürokratieaufwendig, kann ich überhaupt als Unternehmer, Unternehmerin in meinem Alltag es irgendwie hinbekommen, ohne externe Unterstützung Fördermittel zu beantragen, oder ist es in Deutschland, pun intended, eine Raketenwissenschaft?
Hängt von der Stufe ab und auch wie weit man da sich reinfuchsen möchte. Es gibt sehr, sehr viele Gründungsförderungen, da helfen wir auch ein bisschen, aber da sage ich den Unternehmern, im Prinzip müsst ihr euren Businessplan reinschreiben. Das könnt ihr auch selber. Also du kannst mir gerne sagen, was du machst, ich schreibe es für dich auf und dann stelle ich eine Rechnung aus, mache ich aber nicht. Ja. Das kann man auch selber. Okay. Ich glaube, wichtig wird es dann an dem Punkt, wenn man viele Mitarbeiter hat, gerade auch eine Finanzierung hat, auch die Erwartung vielleicht der Geldgeber ist, dass man sich als Unternehmer um die wichtigen Dinge kümmert, nämlich um Wachstum, um Vertrieb, um Hiring, um strategische Entscheidungen und nicht seine Zeit in lange Förderanträge versenkt. Das sehen wir relativ häufig, wenn wir sehr technische Unternehmen haben, die vielleicht von vielen Ex-Akademikern gegründet wurde als Ausgründungen aus der Universität. Die sind es gewohnt, Doktorarbeiten im Ingenieurwesen zu schreiben und sich in Fördermittelanträgen zu verlieren. Ja. Die können das alles, aber wenn man dann noch die ganze Bürokratie hinten raus mit den Abrechnungen, Verwertungsberichten etc. mitdenkt, kann man sich das sehr schnell verheddern und darüber vergessen, eigentlich die Firma aufzubauen.
Jetzt waren andere Länder ja, gerade in der EU auch, ein bisschen schneller mit Fördermitteln. Also mit der Forschungszulage zum Beispiel. Es gab ja in anderen Ländern schon früher deutlich mehr Möglichkeiten. Würdest du sagen, dass Deutschland mittlerweile ein guter Standort ist für gesundes Wachstum?
Gute Frage. Ich würde sagen, noch nicht. Also man hat erkennbar, sieht man jetzt auch gerade mit der neuen Bundesregierung und der Innovationsagenda, den Wunsch, das zu ändern. Ob und wie schnell das Früchte trägt, Bleibt abzuwarten. Ich habe immer das Gefühl, wir haben in Deutschland kein Erkenntnisproblem, aber das Umsetzungsproblem. Mhm. Also der Wille ist da. Am Förderinstrumentarium scheitert es meines Erachtens auch nicht. Es hat dann eher andere Punkte. Also wenn ich sehe, welche Probleme unsere Kunden beim Wachstum umtreiben, sind das, ich möchte ausländische Fachkräfte heiern, aber bevor ich mal irgendwann ein Visum kriege oder der nach Deutschland kommen kann, einreisen darf und arbeiten darf, geht ein Dreivierteljahr ins Land und er muss bei 5 verschiedenen Ämtern vorstellig werden. Das macht Leute wahnsinnig. Und das Gleiche ist bei späterphasigen Finanzierungen oder wie man Mitarbeiter über virtuelle Beteiligungen oder echte Beteiligung im Unternehmen mitpartizipieren lassen kann. Oder eben, dass der Börsengang in Europa extrem unattraktiv ist, in Deutschland vor allem, und deswegen viele in die USA gehen. Mhm. Das sind, glaube ich, die großen Standortfragen, ja, die Szene umtreiben. Am Förderinstrumentarium liegt es nicht.
Was müsste man denn dann, also du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, aber was müsste man denn konkret ändern von Seiten der Politik, um die Landschaft, die Gründerlandschaft in Deutschland noch besser zu machen?
Ich glaube, ich habe eigentlich so gerade so ein bisschen Streiflicht auf die wichtigsten Themen, den Forderungskatalog auch zum Beispiel des Bundesverbands der deutschen Startups geworfen. Das heißt, das Hiring einfacher machen, die Mitarbeiterincentivierung verbessern, den Kapitalmarkt vor allem in der späteren Phase noch Richtung Börsengang glatt ziehen und dann natürlich die Themen, die auch, sag ich mal, die breite Wirtschaft betreffen, wie die Steuerpolitik ist, wie die Unternehmensbelastungen sind. Das sind also die großen Hebel, an die man auf jeden Fall ran muss, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, dass eine gewisse Lethargie da ist und dass man eher auf die großen Konzerne hört, als auf eine Startup-Gründerszene, die eigentlich sehr, sehr dynamisch ist und auch genau das liefern will, was wir als Innovationsdefizit in Deutschland gerade haben. Stichwort KI, Robotik, Defense Tech. Also da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele leuchtende Beispiele, wo man merkt, da wollen Leute, aber wir müssen die auch machen lassen und die Rahmenbedingungen geben.
Wenn du jetzt, um nochmal auf deine persönliche Geschichte zurückzukommen, du sprichst da sicher mit deinen Eltern auch viel über deinen Beruf und über das, was Unternehmen dir im Alltag spiegeln. Wie blickt die Generation deiner Eltern auf die Probleme heutiger Gründer?
Eine ganz interessante Frage. Das hat eigentlich, finde ich, zwei Facetten, die ins genaue Gegenteil gehen. Also auf der einen Seite gibt es so den Nukleus, wo man sagt, ja, das war schon immer so, ja, und das wird auch immer so bleiben. Und auf der anderen Seite kommen trotzdem neue dynamische Faktoren rein, die es halt so noch nicht gab. Also wir haben eben diese Hebel, das Internet, Social Media, jetzt neu KI, wo noch keiner weiß, wo uns das hinführt, das Ganze nochmal wesentlich unplanbarer machen. Und ich glaube, so ein bisschen das Unverständnis oder die Sorge auch der älteren Generation kommt, glaube ich, geht wahrscheinlich in die Richtung, dass man sagt, okay, das sind noch viel mehr Variablen im Spiel, die es noch viel schwerer machen, Unternehmen zu planen, als es vielleicht früher der Fall war.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du an Hochschulen auch und Universitäten Vorlesungen halten darfst. Was gibst du denn oder was würdest du denn gerne deutschlandweit der nächsten Gründergeneration von Anfang an mit auf den Weg geben, wenn es eine Sache wäre?
Mehr Authentizität wagen. Das bedeutet für mich, dass man relativ kompromisslos dem eigenen Kompass folgt, ja, was die Finanzierungswahl betrifft, was die Wahl der Mitarbeiter betrifft, was die Wahl der Investoren betrifft und sich nicht davon leiten lassen, was in der Zeitung steht oder was auf Social Media gepostet wird, wie man es zu machen hat. Weil ich habe das Gefühl, dass sehr viele sich an den falschen Vorbildern orientieren und nicht wirklich dem folgen, was sie eigentlich wirklich wollen. Ergibt das Sinn?
Das ergibt total viel Sinn.
Das freut mich.
Und Authentizität ist ein sehr schönes Stichwort, weil ich fand die Folge heute sehr authentisch. Ich danke dir für ganz viele Einblicke auch aus deinem Leben und aus deiner Gründergeschichte und vor allem über ganz viele Einblicke zum Thema nachhaltigen und gesunden Wachstum. Danke, dass du heute da warst, Philipp, und danke für die ganz vielen Informationen.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Das war der Impulsgeber Mittelstand Podcast mit Dr. Philipp Nägelein. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über ein Abo und eine positive Bewertung auf dem Kanal eurer Wahl. Wenn ihr außerdem noch mehr über uns erfahren wollt, dann könnt ihr uns auch bei Instagram folgen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns wie gewohnt in einem Monat wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.